Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Am 16. Mai ist es wieder soweit.
Der Alpine Hospitality Summit bei Prodinger öffnet seine Türen für 250 Top-Entscheider aus der Welt der alpinen Hotelimmobilien. Erlebt hautnah spannende Keynotes und hochkarätige Diskussionsrunden, die die Zukunft der Ferienhotellerie in den Alpen neu definieren. Lasst euch inspirieren von den neuesten Trends und Herausforderungen.
Knüpft wertvolle Kontakte und nehmt wegweisende Ideen mit nach Hause,
die euer Unternehmen in die Zukunft führen. Der Alpine Hospitality Summit. Seid dabei beim Branchentreff in Kitzbühel, um gemeinsam die Weichen für morgen zu stellen. Wir freuen uns auf euch. Die Anmeldung und alle weiteren Informationen findet ihr unter tourismusberatung.prodinger.at.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und gemeinsam wollen wir heute einen Blick zurückwerfen auf den erst diese Woche zu Ende gegangenen ÖHV Hotelier Kongress 2024. Dieser fand von 14. bis 16. April in Graz statt und der inhaltliche Fokus lag auf vielfältigen Themen wie der politischen Zukunft, demografischen Veränderungen, Digitalisierung, Finanzierung und Nachhaltigkeit. Der Kongress selbst stand unter dem Fokus Zukunft und Susanne Gross-Winkler hat einleitend ganz klar festgestellt, wenn der Zukunft Tourismus heißt, dann ist das für sie das richtige Zeichen. Und mit diesen Worten begann sie auch die Podiumsdiskussion am Einleitungsnachmittag am Sonntag im Kongress Graz. Ja, es geht um Transformation und es geht um Tourismusakzeptanz, sagte sie auch. Aktuell sind ungefähr 45% der touristischen Mitarbeiter Österreicher und 35% stammen aus dem EU-Ausland. Die restlichen rund 20% aus Drittstaaten, davon 8% aus europäischen Drittstaaten und 12% aus außereuropäischen. Und warum ist es so wichtig, sich das klarzumachen? Weil sich dieses Verhältnis noch klar verändern wird. Warum? Die demografische Entwicklung wird hier definitiv die Verschiebung in Richtung ausländischer Mitarbeiteranteil verstärken. Und gerade auch durch den Geburtenrückgang über die letzten Jahrzehnte werde es eben in den nächsten Jahren in allen Branchen zu einem Rückgang am Arbeitsmarkt kommen. Und unsere Staatssekretärin hat vor allem hervorgehoben, welche Maßnahmen wichtig sind und das ist natürlich neben dem Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten, um eben auch die Arbeit zu Zeiten, wo viele nicht arbeiten wollen, attraktiver zu machen, sieht sie aber vor allem auch zwei Werkzeuge wichtig, um den Arbeitsmarkt abzusichern. Das ist die Rot-Weiß-Rot-Karte und das Saisonierskontingent, wo es in beiden Bereichen natürlich viel zu tun gibt. Die Landesrätin für Tourismus vom Land Steiermark, Barbara Eibinger-Miedl, betonte wiederum, dass die Steiermark eben nicht nur Urlaubs-, sondern auch Arbeits- und Lebensregion ist und sich hier sogar noch stärker positionieren muss. Sie ist dann eingegangen eben vor allem auf das Bundesland Steiermark und die aktuellen Entwicklungen. Natürlich ließ sie nicht unbetont und musste auch hervorheben, dass die Entwicklung der Marke Steiermark 50 Jahre grünes Herz ein riesiges Erfolgsmodell war und die Marke ist sicher eine der Tourismusmarken, die heute nahezu jedem ein Begriff ist. Und das ist ein wichtiges Zeichen langfristig, um eben auch Attraktivität in allen Bereichen zu erlangen. Es gilt einfach dran zu bleiben und die Steiermark weiterhin attraktiv für Gäste und Arbeitssuchende zu positionieren. Ein wichtiger Player, den sie hier hervorgehoben hat, ist die STG, das heißt die Steirische Tourismus- und Standortmarketing GmbH. Und die hat beispielsweise auch einen eigenen Toolkasten entwickelt mit verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmer, die Fachkräfte suchen. Und ihr Plädoyer war hier auch an alle Touristiker, die anwesend waren im Kongress Graz, an alle Hoteliers. Bitte schaut euch doch gerne mal die Toolbox an auf der Seite der STG und schaut, ob sie hier nicht vielleicht verschiedenes Material nutzen könnt, um Mitarbeiter anzuwerben. Von der österreichischen Gesamtentwicklung über die Steiermark ging es dann noch in den Mikromarkt, ging es noch nach Graz. Vom Graz Tourismus war Dieter Hart-Strehmeier da. der vor allem natürlich den touristischen Stellenwert von Graz betonte und auch feststellte und hervorhob, dass ja Graz als Gourmet-Hauptstadt Österreichs gilt, sich diesen Titel auch hart erarbeitet hat und hier vor allem dran bleibt. Er betont immer wieder, dass es gut ist, neue Entwicklungen zu beobachten, das ist ganz wichtig, aber man muss nicht jedem Trend hinterherlaufen. Wichtig ist es, vor allem einen langen Atem zu haben und an wenigen wichtigen Themen lang dran zu bleiben. Und das ist bei ihm so eben das Beispiel mit der Gourmet-Hauptstadt Graz. Und natürlich muss man sich anschauen, was sich auch verändert am Markt, wie sich die Gästesegmente verändern. In Graz haben sich die ganz klar nach Corona neu entwickelt. Der klassische Business-Gast ist sehr zurückgegangen, macht heute nur noch knapp 40% aus, 50% sind mittlerweile schon Leisure, 10% Mais, und das ist in einer Stadt wie Graz, wo man gesagt hat, die leben eigentlich nur vom Geschäftstourismus, ein wirklich, wirklich gutes Zeichen. Und da merkt man auch, dass die Themen rund um Kulinarik und Kultur einfach auch Anklang gefunden haben. Ja, ich werde jetzt in meiner Podcast eine Zusammenfassung zum Kongress sicher nicht auf jeden einzelnen Programmpunkt im Detail eingehen. Mir ist es wichtig, ein paar grundlegende Fragen zu beantworten, meine Eindrücke mitzugeben und zu den wichtigsten Diskussionen und Vorträgen, die ich mitgenommen habe, meine Zusammenfassung einfach zu geben. Ich werde natürlich dann noch zum Kongressprogramm, zur Fotogalerie von der ÖHV und zu allen wichtigen Infos verlinken. Die Links findet ihr dann wieder im Blogbeitrag, den es zum Podcast-Artikel gibt. Und ja, neben der politischen Einleitung von den wichtigsten Vertretern ging es eben am Eröffnungsnachmittag des Sonntags auch nochmal politisch weiter. Und hier hat mich persönlich auch ziemlich begeistert eigentlich der Vortrag und die Keynote eben von Dr. Peter Hayek, Motivforscher, der den meisten wahrscheinlich bekannt ist aus verschiedensten Umfragen, Prognosen und medialen Auftritten. Ein wichtiger Satz, den er einleitend in seiner Keynote gesagt hat, ist: Wir haben einen Arbeitnehmerinnenmarkt und das wird auch so bleiben. Das war ihm wichtig zu betonen. Und er forderte im gleichen Atemzug fast dazu auf, in dieser Sache vor allem auch keinen Politiker oder Meinungsforscher zu glauben, sondern einfach nur den Demografen, denn diese haben genau das heutige Szenario schon lange vorausgesagt. Es gehen einfach mehr Personen in Pension, als junge am Arbeitsmarkt nachkommen. Das heißt, die arbeitende Bevölkerung in Summe wird kleiner. Wir brauchen im Tourismus, aber gerade für die Dienstleistung, sehr, sehr viele Menschen aktuell noch. Mal sehen, und das werden dann auf anderen Panels wieder die Diskussion, was könnte uns durch die KI und die technologische Entwicklung nicht alles noch an Erleichterung zukommen? Gibt es viele Arbeitsplätze, die wegfallen, gerade auch bei uns? Oder geht es eher um Effizienzsteigerung? Aber da greife ich jetzt dann schon fast vor. Tatsache ist, wir brauchen und suchen viele Arbeitskräfte, und der Arbeitsmarkt, vor allem der inländische, wird aktuell kleiner. Zusätzlich sind wir laut Hayek gerade im Tourismus noch von weiteren Problemfeldern betroffen. Und das sind vor allem drei Bereiche, an denen er das festmacht. Erstens die Örtlichkeit. Meistens sind die Arbeitsplätze dort, wenn wir an den Ferientourismus denken, wo wenige Menschen leben. Das ist für viele dann doch unattraktiv, vor allem wenn sie aus Ballungszentren kommen und die Annehmlichkeiten zu schätzen wissen. Zweitens die Zeit. Es muss oftmals dann gearbeitet werden, wenn andere frei haben. Auch das ist nicht unbedingt ein sexy Argument für einen Arbeitsplatz. Und drittens die Convenience, die dazugekommen ist. Homeoffice ist kaum möglich, was in anderen Branchen natürlich mittlerweile State of the Art ist. Das sind drei Problemfelder, denen wir uns im Tourismus bewusst sind, die wir vielleicht auch nicht ändern können, wo wir aber andere positive Sachen hervorheben müssen. Hayek ging es vor allem auch darum, seine Einschätzungen zum bevorstehenden Superwahljahr abzugeben. Und hier merkt ihr auch an, dass Menschen den Politikern historisch schon immer misstraut haben. Das war schon sehr spannend. Er hat da Grafiken gezeigt von den 70er Jahren bis heute, wie sich das Misstrauen in die Politik entwickelt hat, relativ gleich immer. Was aber spannend ist und was der große Unterschied heute ist zu früher, warum heute gefühlt politisch viel mehr misstraut wird, ist, dass die Menschen sich heute einfach selbst viel mehr Kompetenz zutrauen als früher. Ist jetzt die Frage, Ist diese Kompetenz überschätzt? Ist es tatsächlich da? Wir haben einfach durch die Digitalisierung die Möglichkeit, einfach sehr schnell auf viele Informationen zuzugreifen. Nachteil, wir lassen uns digital, medial auch sehr schnell leiten oder verleiten dazu, etwas zu glauben, was dann vielleicht gar nicht so ist. Das heißt, der Unterschied heute ist, dass die Menschen sich selbst viel mehr Kompetenz zutrauen als früher, unabhängig davon, ob die Kompetenz tatsächlich vorhanden ist. Und in seiner Analyse führte er auch basierend auf verschiedenen Marktforschungsdaten verschiedene Szenarien an, die sich nach geschlagenen Landtags-, Nationalrats-, EU- oder US-Präsidentschaftswahlen abzeichnen könnten. Mitunter hat er gesagt, wenn das alles so eintritt, wie jetzt gerade die Stimmungslage und die Umfragen sind, dann könnte man nach der nächsten Nationalratswahl ein Sieben-Parteien-Parlament haben. Jetzt kann man fragen, ob das gut oder schlecht ist, aber Mehrheitsbildung wird dadurch sicher nicht vereinfacht. Und ganz wichtig ist auch, und da hat er ein bisschen daran erinnert, dass eigentlich der Tourismus bei keiner der politischen Player auf der Prioritätenliste weit oben steht und auch nicht in der Bevölkerung. Wenn man fragt, wo gerade Problemfelder gesehen werden, wo was getan werden muss, Tourismus ist selten oder eigentlich gar nirgends an den Top-Platzierungen zu sehen. Also versuchte er, die Kongressteilnehmer zu beruhigen. Er sagte also, seien Sie beruhigt für die nächsten Jahre, wenn die Branche ihre Hausaufgaben macht, dann gibt es keinen Grund, nicht zuversichtlich auf die kommenden Herausforderungen zu blicken. Sein Fazit am Ende, fürchtet euch nicht, Zukunft passiert mit oder ohne uns. Da bin ich persönlich der Meinung, hat er definitiv recht. Wir können nur schauen, was wir vielleicht tun können, aber wir können sicher nicht verhindern, dass die Zukunft eintritt. Am Eröffnungsnachmittag war Hayek sicher schon das Highlight. Es ging dann am Abend noch weiter am Schlossberg bei wunderbarem Ausblick über Graz. War eine sehr schöne Abendveranstaltung, schöner Rahmen. Und am nächsten Tag, am Montag, begann dann der erste volle Kongresstag mit einer obligatorischen Einleitung und Einführung des aktuellen ÖHV-Präsidenten Walter Veit, der dazu aufforderte, mehr auf die Praktiker zu hören. Er sagt, hört auf uns, hört auf die Praktiker, die Hoteliers wissen, wo der Schuh drückt, hat er vielleicht auch nicht unrecht, aber die Frage ist, ist das immer ein zukunftsorientiertes Schuhdrücken oder ist es ein aktuelles? Die Frage stelle ich jetzt ganz unironisch. Aber er hat schon recht, generell gibt es natürlich viele Probleme, die aus der Praxis heraus benannt werden können. In Österreich haben wir aber generell ein Problem und damit spielt er ebenfalls auf die Demografie ein, mit der aktuellen Entwicklung. Immerhin sind wir beim Pensionsalter die Ersten und bei der Geburtenrate einer der Letzten in Europa. Und dann diskutieren wir aktuell, die Wochenarbeitszeit zu kürzen und da kann man sich schon die Frage stellen, wie sich das alles noch ausgehen soll. Walter Veit präsentierte dann auch noch die Initiative Zukunft Tourismus, die kurz vor dem Kongress veröffentlicht wurde, wo acht touristische Partner sich zusammengetan haben, um gemeinsam aufzutreten. Die werde ich euch auch noch verlinken und sowohl in den Shownotes als auch im Artikel. Damit versucht er auch der Branche wieder ein bisschen Mut zu machen, um die Herausforderungen mit Freude anzunehmen. Aber es würde jetzt noch ein bisschen zu weit führen, die Initiative Zukunft Tourismus hier im Detail vorzustellen. Hat auch mit dem Kongress per se nichts zu tun gehabt. Viel spannender ging es dann auch schon wieder weiter mit Wolf Lotter, der in einem sehr guten Vortrag sehr eindrucksvoll darlegte, wie eben die Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft mit Hilfe der Maslow'schen Bedürfnispyramide verstanden werden kann. Also Maslow'sche Bedürfnispyramide kennt vielleicht der eine oder andere von euch, da geht es darum, was der Mensch für Grundbedürfnisse hat, bis auf die fünfte Ebene hinauf, bis zur Selbstverwirklichung. Und er hat das Ganze eben auf die Transformation übertragen, was bedeutet das in der Transformation, was tun wir mit unseren Bedürfnissen. Und seine Vorstellung von Transformation ist keine zukunftsorientierte, sondern eine Gegenwartstransformation. Er stellte dabei herausfordernde Fragen wie, wissen wir eigentlich, was wir wissen oder glauben wir es nur? um eben auf die Probleme der gegenwärtigen Transformation hinzuweisen. Und er machte dabei auch deutlich, dass wir oft nicht wissen, was genau verändert werden muss, obwohl uns bewusst ist, dass Veränderungen notwendig sind. Und das ist schon ein ganz spannender Gedanke. Wir wissen, es muss sich was tun, wir wissen oft nicht genau, was sich tun muss. Und da ist dann ein bisschen die Divergenz zwischen dem, was wir glauben, wie es werden soll, und dem tatsächlichen Handeln, weil einfach das tatsächliche Handeln oft nicht klar ist. Spannend auch noch seine Bezeichnung von Wissensarbeitern und dass wir viele Wissensarbeiter haben, aber diese auch schätzen müssen als Wissensarbeiter, bezeichnet er dabei Menschen, die mehr Wissen über ihre Tätigkeiten haben als ihre Chefs. Und die sind eigentlich diejenigen, die auch gefördert gehören. Lotter argumentierte, dass die Basisbedürfnisse, um wieder auf die Maslow'sche Bedürfnispyramide zurückzukommen, wie Essen und Sicherheit, weitgehend gesichert sind, also über alle Gesellschaftsschichten hinweg. Doch bereits auf der dritten Ebene der sozialen Bedürfnisse kompliziert sich die Lage eben durch die Notwendigkeit von Beziehungsarbeit. Er kritisierte, dass die Österreicher in diesem Bereich zu routiniert seien, was zu einer Art Komfortzonenproblem führe. Und er stellte auch fest, Zitat, die meisten Probleme, die wir heute haben, liegen daran, dass wir unsere persönlichen Bedürfnisse nicht befriedigt haben. Da geht es gar nicht darum, dass wir es nicht könnten, sondern dass wir eben aus dieser Komfortzone gar nicht rauskommen und ja, passt schon alles so, wie es ist, aber dieses tatsächliche, die tatsächliche persönliche Bedürfnisbefriedigung dann eben nicht stattfindet. Auf der vierten Ebene, den Individualbedürfnissen, stehen persönliche Befindlichkeiten und das Bedürfnis nach Sichtbarkeit, vor allem auch durch Social Media, im Vordergrund. Und diese Selbstverwirklichung, die höchste Stufe der Pyramide, wird oft auch durch Selbstdarstellung verdrängt, wobei inhaltliche Aspekte durchaus in den Hintergrund rücken. Wo jetzt die Frage ist, ob das gut oder schlecht ist, aber es geht dann mehr um Schein als Sein. Und er hat dann auch in einem weiteren Zitat festgestellt, wir können es uns nicht mehr leisten, Mitarbeiter zu haben, die darauf warten, was ihnen gesagt wird. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger und richtiges, eine ganz richtige Aussage, weil ich muss eigentlich, idealerweise habe ich Mitarbeiter, die unternehmerisch denken, die selbst denken, die aktiv werden und nicht nur abarbeiten und auf Anweisungen warten. Und das ist schon eine ganz große Herausforderung, von diesen Mitarbeitern genügend zu haben. Lotter sprach auch über das Ende der skalierten Arbeit und die Auswirkungen der Automatisierung, die viele traditionelle Arbeitsformen ersetzt. Er kritisierte das wachsende Anspruchsdenken und den Verlust der Problemlösungsfähigkeit in unserer Gesellschaft. Denn wenn wir glauben, dass es reicht, dass wir so sind, wie wir sind, dann ist das ganz sicher ein Irrtum. Sein Vortrag endete mit einem Zitat von Clint Eastwood, was den dynamischen und herausfordernden Charakter und seiner Analyse eigentlich unterstreichte, tun wir einfach. Also wir reiten in die Stadt, der Rest ergibt sich. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aussage. Wir müssen einfach aktiv werden, damit sich überhaupt etwas tun kann und damit Veränderung eintreten kann. Oder, um in Lotters Worten zu sprechen, damit Gegenwartstransformation stattfinden kann. Ja, und nachdem Wolf Lotter noch in der Gegenwart behaftet blieb, wurde mit seinem Nachredner, mit Maximilian Lude von Philoneus, der Blick in die Zukunft geschärft. Er warnte in seiner Keynote davor, dass wir vor einer gefährlichen digitalen Spaltung der Gesellschaft stünden, und grundsätzlich ging es in seinem Vortrag auch um viele Zukunftsvisionen und wie man die Technologie eigentlich integrieren kann in das Unternehmensverständnis und wie sich die Gesellschaft vielleicht verändern muss, damit es auch eine positive Zukunft mit der neuen digitalen Zukunft geben wird. Er hat auch festgestellt, oder Zitat von ihm, wir leben in einer Wissensgesellschaft geprägt von kollektivem Nichtwissen. Und woran machte er das fest? Bei seinem Blick in die nahe Fragezeichen Zukunft brachte er vor allem OI als Passwort jetzt einmal ins Spiel. OI, wird sich der ein oder andere denken, was soll das jetzt sein? Nachdem viele noch nicht einmal mit AI was anfangen können, also Artificial Intelligence oder KI zu Deutsch, künstliche Intelligenz. Nein, er sprach schon von der nächsten Stufe. Er sagt KI, ja, das haben wir quasi schon bald durch. Es geht um OI, um die sogenannte Organoid Intelligence. Und das ist ein sehr aufstrebendes Forschungsgebiet, von dem ich tatsächlich auch, und ich bin doch so ein bisschen mit den Trendthemen immer wieder beschäftigt, aber von OI hatte ich bis dato noch nichts gehört. Habe mich erst im Nachgang zu seinem Vortrag ein bisschen eingelesen. Es geht darum, bei diesem Forschungsgebiet Informatik und Biologie zu verbinden. Also dass biologische Computer mit Hilfe von 3D-Kulturen quasi menschliche Gehirnzellen und nachempfunden werden und somit die Gehirnmaschine-Schnittstellentechnologie entwickelt wird und es wird einfach untersucht, wie das Ganze dann reagieren kann, wie das Ganze vielleicht sowas wie ja Intelligenz aufbauen kann. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber es soll nochmal wirklich so quasi diese Stufe weiter sein oder vielleicht eine andere Stufe. Vielleicht. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz neues weiteres Forschungsgebiet, wo es darum geht, wirklich die Technologie der Biologie nachzuempfinden oder hier in Symbiose zu treten. Klingt fast ein bisschen spooky für mich, wenn dann ein Gehirn quasi nachgezüchtet wird mit technologischer Unterstützung und dann sind wir wirklich vor dieser Endzeitstimmung aus diversen Filmen wahrscheinlich nicht mehr weit entfernt, aber sei es drum, es ist spannend, was sich da tut, es ist spannend, wo sich das noch hinentwickeln wird und er hat schon noch festgehalten, dass das Wichtigste heute die sogenannte Kontextkompetenz ist. Es ist also nicht wichtig, alles zu wissen, es geht vielmehr darum, die Zusammenhänge zu verstehen. Und Zukunftsfähigkeit, um jetzt wieder auf die Ferienhotellerie zurückzukommen, kann eben auch durch die Nutzung der Familientradition sichergestellt werden. Familien in Klammer, Tradition sichergestellt. Die haben gesagt, dieses Traditionelle, und das ist schon was wir im Touristischen haben, wo dann jegliche Technologie natürlich nichts ersetzen kann, was einfach schon da war. Diese Werte, diese Dienstleistung, das, was aufgebaut wurde, weiterzugeben, diese Geschichten zu erzählen, das wird KI nicht ersetzen, das wird keine Technologie ersetzen. Aber wir müssen sicherstellen, dass wir die technologischen Entwicklungen, die es gibt, bestmöglich nutzen, um unsere Dienstleistungen zu unterstützen, um effizienter zu werden, um uns vielleicht auch dabei zu unterstützen, das, was wir schon haben, bestmöglich zu verkaufen am Ende des Tages oder auch darzustellen. Ganz, ganz spannender Vortrag von Maximilian Lude. Ja, und nach diesem Gegenwarts- und Zukunftsausblick der von Lotter fast schon philosophisch und von Lude teilweise schwer greifbar gegeben wurde, ging es dann auch um den Arbeitsmarkt. Und die ÖHV hat von Eco Austria eine Studie erstellen lassen. Und die wurde dann auch von ÖHV-Generalsekretär Markus Kratzer und eben von Monika Köppel-Turiner von Eco Austria am Kongress erstmalig präsentiert. Und da ging es eben wieder um den Arbeitsmarkt und vor allem um die Auswirkungen von nicht besetzten Stellen auf das Bruttoinlandsprodukt. Und diese Studie, die hier erstmalig präsentiert wurde, die zeigt, dass der Arbeitskräftemangel im Tourismussektor tatsächlich schwerwiegende wirtschaftliche Folgen hat und darunter wurde auch festgestellt, dass das Bruttoinlandsprodukt um 1,2 Milliarden Euro zurückgeht aufgrund von nicht besetzten Stellen. Und besonders betroffen sind hier die Bereiche Service, Rezeption und Küche und der Fachkräftemangel wird, das habe ich ja in dieser Folge am Anfang schon mal gesagt, aufgrund der ersten Aussagen von den ersten Rednern am ersten Tag, der Fachkräftemangel wird durch die demografischen Entwicklungen und das ist jetzt nochmal dazugekommen, auch unattraktive Arbeitszeiten verstärkt, wobei bereits jetzt eben ein bedeutender Anteil der Beschäftigten aus dem Ausland stammt. Auch das wurde hier bei der Studienpräsentation nochmal bekräftigt und Es wird eben auf der einen Seite auf erhebliche Umsatzrückgänge in den betroffenen Betrieben hingewiesen und eben auch die negativen Auswirkungen auf verwandte Branchen unterstrichen, sowie auch auf das Einkommen der Beschäftigten. Also es ist im Prinzip so ein bisschen ein Ketteneffekt, der hier ausgelöst wird. Dadurch, dass Betriebe nicht voll arbeiten können, vielleicht nicht die kompletten Kapazitäten anbieten, das F&B-Konzept zurückfahren, das Restaurant nicht mehr für externe Gäste öffnen, was auch immer. Dadurch, dass einfach Service und Dienstleistung durch Personalmangel zurückgefahren wird, darunter leidet ja dann nicht nur der einzelne Betrieb, sondern eben auch die Zulieferer, deren Mitarbeiter, die Gäste aus anderen Bereichen der Beherbergung, die Menschen vor Ort natürlich auch am Ende des Tages. Und dann geben die auch wieder weniger aus, haben weniger Jobs etc. Es ist eigentlich der Tourismus oft so, oder die Tourismusbetriebe lösen dann eine ganze Kette aus, die natürlich eine volkswirtschaftliche negative Auswirkungen hat, wenn es hier zu Umsatzrückgängen, vor allem aus Personalmangel und aus nicht besetzten Stellen dann kommt. Es wurden dann natürlich von Markus Grazer und Monika Köppel-Turiner auch ein paar Lösungsansätze vorgestellt, die eben dazu führen könnten, auch wieder langfristig gesehen, dass wir nahe an eine Vollbesetzung in der Branche auch wieder kommen. Beispielsweise die Förderung des Ganzjahrestourismus und die Ansprache neuer Zielgruppen. Da war auch die Rede von digitalen Nomaden, die dann vielleicht Vacations nutzen können. Und es wurde auch die Bedeutung verbesserter Kinderbetreuungsmöglichkeiten und die Notwendigkeit, die Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum auszubauen, hervorgehoben. Die Studie beleuchtet eben am Ende dann auch noch die Herausforderungen der Tourismusschulen in Österreich, da ja doch ein beträchtlicher Teil der Schüler die Branche nach dem Abschluss gar nicht betreten möchte. Und Monika Köppel-Turiner schlägt hier vor, den Arbeitskräftepool durch Maßnahmen wie die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, also auf gut Deutsch Pensionsalter nach oben, und die bessere Einbindung von Frauen zu erweitern. Und zudem werden Erleichterungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte und auch die Anerkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse als notwendige Schritte gesehen. Die Maßnahmenpakete sind gesamt in vier Bereiche gegliedert, die mit lauter Unterpunkten dann gefüllt werden. Das geht von eben Saisonalität glätten, Arbeitsplätze im Tourismus attraktivieren, Arbeitskräftepool erweitern. Da gehört auch dann wieder die Reform der Saisonierskontingente dazu, die vereinfachte Anerkennung ausländischer Ausbildung, qualifizierte Zuwanderung etc. Und als viertes Maßnahmenpaket auch ganz klar der Einsatz digitaler Lösungen und auch steuerliche Begünstigungen etc. Bei einer an die Studienpräsentation anschließenden Diskussionsrunde zu betrieblichen Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel ist mir vor allem noch Elisabeth Hauser vom Stanglwirt im Gedächtnis geblieben, die ein Plädoyer für Offenheit und Dankbarkeit gegenüber Mitarbeitern gehalten hat. Denn auch wenn sie den Betrieb einmal verlassen, immerhin könnten sie ja auch wiederkommen. Und ein Zitat von ihr, das ich mir notiert habe, das mir sehr schön gefallen hat, war: Wir haben immer gesagt, in der Hotellerie könnt ihr überall arbeiten. Und jetzt dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie es auch tun, also die Mitarbeiter. Da hat sie vollkommen recht. Und so wie sie von der Wertekultur und von der Mitarbeiterwertschätzung im Familienbetrieb im Stanglwirt gesprochen hat, ist das schon ein sehr schönes Beispiel dafür, dass er gerade auch Mitarbeiter, die einen verlassen, sehr wichtig sind für die Reputation des eigenen Unternehmens. Und sie hat auch von Mitarbeitern gesprochen, die dann nach Jahren auch wieder zurückkommen in den eigenen Betrieb. Und das ist ja in Wirklichkeit ein sehr, sehr schönes Zeichen. Ja, für mich war der erste ganze Kongresstag dann, der zweite Kongresstag insgesamt, erledigt nach dieser Podiumsdiskussion. Ich habe diesmal auch Asche über mein Haupt, die Abendveranstaltung ausgelassen. Ich habe mir am nächsten Tag sagen lassen, sie dürfte sehr unterhaltsam gewesen sein. Es wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass der ÖHV-Präsident Walter Veit am besten Tanzstunden geben sollte, sowohl für Damen als auch für Herren. Ich werde mich dann vielleicht in Zukunft einmal wieder davon überzeugen. Ich habe die Zeit genutzt, habe mal halbwegs ausgeschlafen. Alleine im Bett, ohne Kinder, die in der Nacht kommen, war tatsächlich auch einmal sinnerfüllt für mich und bin dann frisch und ausgeschlafen in den dritten und letzten Kongresstag gestartet, der für mich durchaus mit einem Highlight dann begonnen hat. Und mich hat es sehr gefreut, dass zwei Personen jetzt am Kongress vorgetragen haben, denen ich schon sehr lange auch auf sowohl auf sozialen Medien folge, als auch das ein oder andere Buch gelesen habe, vor allem vom ersten, dem zweiten folge ich nur auf sozialen Medien. Aber das waren die ersten zwei Redner am dritten Kongresstag, die für mich das persönliche Highlight gebildet haben. Das waren Anders Inset, norwegischer Wirtschaftsphilosoph, und danach ist noch der Markus Watzak, den, glaube ich, jeder von uns kennt als den Klima- und Wetterexperten der Republik, der danach einen Vortrag noch gehalten hat über die Klimaentwicklung. Aber Anders Inset begann eben den letzten Kongresstag mit einem Plädoyer für Innovation als Motor der Nachhaltigkeit. Er stellte auch einige scheinbar in Mode gekommene Geschäftspraktiken in Frage, die tatsächlich zum Nachdenken anregen könnten. Er stellte die Frage: Warum reden wir von Impact Investments? Warum reden wir von Impact Investments? Und wenn man sich die Frage ein bisschen genauer überlegt, hat er gar nicht so Unrecht, weil wenn ich irgendwo investiere, dann mache ich das ja hoffentlich deswegen, weil ich einen Impact erreichen will. Es macht ja keiner bewusst destruktive Investitionen. Also warum reden wir jetzt überhaupt von sogenannten Impact Investments? Und warum gibt es auf einmal Social Business? Wer macht denn bitte asoziales Business? Also ein Grundproblem sieht er darin, dass wir oft auf die Reaktion kommunizieren und nicht auf die Reflexion. Also wir machen uns gar nicht so viel Gedanken darüber, was ausgelöst wird, sondern wir kommunizieren oder antworten immer darauf, wenn wir die Reaktion von wem anderen sehen. Aber und deswegen auch so Sachen, ja, natürlich mache ich Social Business. Wenn nicht viel nachgedacht wird, kommt einmal ein Kopfnicken. Das ist Zustimmung für mich, auf das kann ich dann wieder reagieren. Aber finde ich auch eine schöne Aussage. Das Grundproblem besteht oft darin, dass wir auf die Reaktion kommunizieren und nicht auf die Reflexion. Ja, vielleicht ein bisschen mehr reflektieren, ein bisschen weniger reagieren, könnte uns allen wahrscheinlich nicht schlecht tun. Er sieht die Zukunft durchaus positiv, und da hat er dann ein bisschen auch in Teilbereichen andere Zukunftsvorstellungen als sein Nachredner. Er hat die Frage gestellt: Warum machen wir uns aktuell so viele Sorgen um die Zukunft? Warum machen wir uns so viel Sorgen um die Zukunft? Er hat dann auch noch festgehalten, die Richtung stimmt ja eigentlich. Und wenn man es einfach statistisch ganz wertneutral anschaut, es gab weltweit noch nie so wenig Armut wie heute, noch nie so wenig Tote und noch nie so eine hohe Lebenserwartung. Natürlich läuft nicht alles gut, und natürlich gibt es Kriege, Hungersnöte, Klimakatastrophen, aber runtergebrochen aufs reine Zahlenwerk schaut es eigentlich gut aus, und es ist noch nie so gut gegangen als Weltbevölkerung. Worin liegt also aktuell das Problem? Und warum glauben wir aktuell nicht, dass es wieder und noch besser wird? Warum glauben wir, ab jetzt geht's bergab? Worin liegt also aktuell das Problem? Und laut ihm dürfte es viel mit der Effizienz zu tun haben. Denn die Technologie ist da, um quasi alles zu lösen, unter Anführungszeichen. Wir müssen sie einfach nur nutzen. Und Ökologie und Ökonomie wird sowieso synergetisch werden. Wir müssen am Ende des Tages nur die richtigen Anreize bieten, beziehungsweise, das hat mir auch gut gefallen, bessere Probleme finden. Denn Menschen verändern ihr Verhalten durch Anreize und nicht durch Verbote. Und wir brauchen natürlich auch eine enkelfähige Wirtschaft und ein enkelfähiges Unternehmertum. Dabei vergessen wir aber sehr oft, wie cool es jetzt ist und wie privilegiert wir eigentlich sind. Und wollen wir die Gesellschaft verstehen, dann müssen wir die Wirtschaft neu denken. Und dazu brauchen wir auch die Fähigkeit zu lernen. Denn Menschen, die für etwas brennen, die werden ihren Weg auch machen. Er hat dann am Ende noch eine schöne Folie gehabt mit dem norwegischen Begriff Dugnad. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Geschrieben Dugnad. Er hat das beschrieben, dieses norwegische Wort. Das ist so etwas wie Ehrenamtlichkeit bei euch. Nur ohne Ehre und ohne Amtlichkeit. Das heißt, es geht um eine Interdependenzerklärung der Menschheit. Ich bin, weil du bist. Das heißt einfach, offen, also wirklich offen zu sein und sich bewusst zu machen, dass ich nur existiere, weil mein Gegenüber auch existiert am Ende des Tages. Und alles, was wir tun, sollte von diesem Wissen geprägt sein. Und wenn wir das alle verinnerlicht hätten, dann könnten wir definitiv positiv in die Zukunft schauen, weil dann würde man würde ja nicht mit keiner seiner Handlungen den anderen schaden, weil man damit sich auch sich selber schadet. Das ist jetzt meine weiterführende Interpretation davon. Aber hat mir sehr gut gefallen. Dugnad als Lebensmotto vielleicht. Ich werde da definitiv noch ein bisschen mehr dazu lesen, auch in der Zukunft. Also, anders Inset generell. Aufgrund der Entwicklungen, die es gerade gibt und immer gegeben hat, blickt er positiv in die Zukunft. Hat auch gar nicht so viel gegen das Fliegen, weil er sagt, ja, was ist denn die Alternative? Aufs Fliegen verzichten, sich wieder einkesseln. Wir sind ja weltweit nur so friedlich geworden und so fortschrittlich, weil wir uns ausgetauscht haben, weil die Menschen überall auf der Welt herumgeflogen sind. Also aufs Fliegen wieder zu verzichten wird schwierig. Das ist aber definitiv ein Punkt, den Markus Watzak anders sieht. Er hat in einer durchaus sehr mitreißenden Rede über den signifikant warmen Februar gesprochen, beispielsweise als eines der Beispiele, der nämlich nicht nur ein kleiner Ausreißer war wie viele Monate davor. Wir sind es ja vielleicht jetzt schon ein bisschen gewohnt. Das heißt immer wieder der wärmste Monat, den es jemals gegeben hat etc. Ja, meistens redet man da von 1, 2, 3 Grad über dem langjährigen Mittel. Bitte, der Februar 2024 war über 6 Grad wärmer im Schnitt als das langjährige Mittel. Und das langjährige Mittel, das müssen wir auch da ist so, das habe ich nicht zum Beispiel tatsächlich nicht gewusst und ich beschäftige mich doch ein bisschen mit den Themen, oder ich verfolge es zumindest, ich will jetzt wieder nicht zu viel an Expertise in irgendwas hineinstecken, ich gebe wieder, was ich durchaus verfolge. Wenn man vom langjährigen Mittel redet, es wird immer die sogenannte Klimanormalperiode genommen. Das heißt, das ist die Durchschnittstemperatur der letzten 30 Jahre. Und die war schon wärmer als die Normaltemperatur langfristig gesehen. Und gerade über diese letzten 30 Jahre lag der Februar nochmal 6 Grad drüber. Und das ist schon ein Riesenausreißer. Aber das ist kein Ausreißer, der alleine bleiben wird. Die langfristigen Trends weltweit gehen immer weiter Richtung Erwärmung. Er bestätigte auch, dass der warme Februar kein Einzelfall ist, sondern Teil einer dauerhaften Entwicklung mit durchschnittlich höheren Temperaturen. Und die Klimaextreme werden zunehmen und die Ausreißer werden zur Normalität werden. Also wir hatten 2023 das wärmste Jahr, das wir je gemessen haben, weltweit. Wir hatten die höchste Temperatur der Meeresoberfläche, wir hatten den höchsten Meeresspiegel, die geringste Ausdehnung von Meeres in der Antarktis und wir hatten jetzt 2024 den mit Abstand frühesten 30er, also 30 Grad Marke in Österreich aller Zeiten. Und mit Abstand heißt wirklich tatsächlich Anfang April waren wir diese. 1. April hatten wir den ersten 30er. In der Vergangenheit war das früheste, glaube ich, jetzt müsste ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, er hat irgendwas vom 20. oder 21. oder soll es kurz vorm 20. gewesen sein. Also wirklich signifikant. Das waren mindestens 2 Wochen bis 20 Tage früher als jemals vorher. Und jetzt kann man natürlich immer noch sagen, das war ein einmaliger Ausreißer, aber wenn man seinem Vortrag gefolgt ist, dann verliert man dann langsam den Glauben an kurzfristige Ausreißer. Und er hat auch betont, dass trotz des Bekenntnisses Österreichs zum Klimaschutz die Emissionen in Bereichen wie Verkehr weiterhin gestiegen sind, was natürlich effektivere Maßnahmen notwendig machen würde. Vatzak betonte auch die Dringlichkeit, fossile Brennstoffe in der Mobilität zu reduzieren, den Einsatz erneuerbarer Energien zu steigern und den Konsum tierischer Produkte zu verringern, um die Klimaziele überhaupt noch erreichen zu können. Er sagte auch, es gibt derzeit keinen wissenschaftlichen Grund, warum wir die Pariser Klimaziele nicht erreichen könnten. Das war so ein bisschen der positive Ausblick am Schluss. Also rein wissenschaftlich und von dem, was wir könnten, und das ist vielleicht auch wieder dieser Innovations- und Technologiegedanke von Anders Inzet davor, wir haben die Möglichkeiten, wir sind technologisch in der Lage dazu, zukunftsfit zu werden. Wir müssten es nur tun. Also es gibt derzeit keinen wissenschaftlichen Grund, warum wir die Pariser Klimaziele nicht noch erreichen könnten. Es liegt nur an uns und an unserem Handeln. Und wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels spürt, aber wir sind die letzte, die etwas dagegen tun könnten. Mit diesen Worten beendete er seinen Vortrag und bin ziemlich geflasht auch gewesen tatsächlich von der Masse an Information, von der Masse an Fundiertheit und von den Schlüssen, die daraus gezogen wurden. Und im Anschluss an seinen Vortrag gab es auch noch ein Podium zum Thema Zukunft Wintertourismus, was dann fast schon ein bisschen als kontrovers zu sehen war nach den Ausblicken, die wir davor bekommen haben. Und da haben eben, da ist der Markus Watzak am Podium geblieben, dazu ist noch gekommen Judith Gras von Golm Silvretta, Lünersee Tourismus, Markus Redl von EcoPlus Alpin, also von den niederösterreichischen Bergbahnen quasi, die, wie er auch gesagt hat, nachher ja schon lange dazu gezwungen waren, Alternativangebote zu schaffen, weil in Niederösterreich hat alles, von dem jetzt der Rest von Österreich spricht, was Berge, Seilbahnen und Skitourismus betrifft, schon lange Handlungsbedarf gehabt und jetzt schon viel früher getroffen. Und am Podium auch teilgenommen haben noch Astrid Stehanik-Staudinger, die Geschäftsführerin der Österreich-Werbung. Und auch da wurde dann nochmal betont, dass es nicht nur um den Schneemangel, sondern um Wetterextreme im Allgemeinen geht. Und eine Frage war auch, warum haben wir so ein Problem mit der viel zitierten letzten Meile? Warum heißt es seit Jahren oder fast schon Jahrzehnten, ja, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Gäste dann noch bitte in die Hotels kommen, wenn sie irgendwo öffentlich ankommen. Warum war das oder ist das noch immer nicht gelöst? Wir sind in Österreich gesegnet mit Zugverbindungen. Es gibt kaum so eine gute Zuginfrastruktur, Schweiz vielleicht abgesehen, mit der man eigentlich fast überall hinkommt. West, Ost, Nord, Süd. Es müssen dann wirklich für diese letzte Meile nur noch Lösungen geschaffen werden und die sind eigentlich auch nicht so weit weg. Und die Mobilität ist für die Zukunftssicherheit sicher vermutlich weit wichtiger als die Nachhaltigkeit an sich. Und das ist auch von der Astrid dann bestätigt worden, wenn man sich ansieht, was Gäste wirklich wollen, dann werden in Befragungen zwar Lippenbekenntnisse zur Nachhaltigkeit abgegeben, aber wirklich danach gehandelt wird nur in sehr, sehr geringem Ausmaß. Und gerade um hier vielleicht Handlungsanreize zu schaffen, um nicht immer mit dem eigenen Auto zu fahren, müssten auch viel öfter und viel mehr für Parkplätze bezahlt und auch Kerosin endlich besteuert werden. Denn Menschen lassen sich nur über den Preis und über die Bequemlichkeit steuern. Also ich muss Anreize dafür haben, mich anders zu verhalten. Da sind wir wieder bei dem gleichen Thema, das wir schon in anderen Vorträgen gehört haben, zu anderen Inhalten vielleicht, aber das Anreizschaffen ist ein ganz wichtiges Thema. Und ein wichtiges Zitat noch zum Ende, das ist von Markus Watzak auch gekommen, nicht nachhaltig zu wirtschaften wird sich nicht mehr lange lohnen. Ganz wichtige Aussage. Ja, und parallel zum Podium Zukunft Wintertourismus hat auch eine Debatte Zukunft Green Finance stattgefunden, die von Daniel Nutz moderiert wurde. Die konnte ich mir nicht anhören, aber ich habe mir nachher von Daniel ein paar Insights und Inhalte geben lassen. An der Debatte teilgenommen haben Matthias Matzer, der Geschäftsführer der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank, Hermann Retter vom Retter Bio-Naturressort und Petra Stolber, Kabinettschefin im Europäischen Parlament. Und es ging um die Herausforderungen und Entwicklungen im Bereich nachhaltiger Finanzierung, insbesondere im Tourismussektor. Und gerade die Kreditvergabe wird ja zunehmend auch durch Nachhaltigkeitskriterien rund um ESG beeinflusst. Auch dazu habe ich ja schon den ein oder anderen Podcast-Beitrag gemacht, was nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleinere Betriebe betrifft. Matthias Matzer betonte die Notwendigkeit, dass Banken und Hoteliers ihre Kreditportfolios auf grün prüfen müssen, während auch die Einführung eines standardisierten Fragenkatalogs diskutiert wurde. Hermann Retter teilte Erfahrungen seines nachhaltig geführten Ressorts und wies auf die geringen Lebensmittelabfälle und die Nachfrage nach verlässlichen Richtlinien hin. Und Petra Stolber sprach über die steigenden Anforderungen an Unternehmen zur Offenlegung ihrer ESG-Einhaltung und versicherte, dass der bürokratische Aufwand durch finanzielle Einsparungen und Effizienzgewinne gerechtfertigt sei. Insgesamt ist der Anteil nachhaltiger Investitionen in Österreich und Europa noch verhältnismäßig gering, was auch auf ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum in diesem Bereich hindeutet. Und das ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen dieses Conclusio. Es könnte ja noch viel passieren, und wenn wirklich noch viel passiert, naja, dann schaffen wir vielleicht die Wende auch noch. Und da gehört natürlich die Finanzierung dazu. Green Finance, Riesenthema, weil alle Maßnahmen, die irgendwo ergriffen werden, müssen ja auch bezahlt werden. Ja, ich konnte ja nicht alle Parallelveranstaltungen am Kongress besuchen und habe auch die letzten beiden Diskussionen bzw. Vorträge am Schlusstag leider nicht mehr gesehen. Im Bereich Digitalisierung wurden für den Tourismus auch relevante Anwendungen von KI in Workshops eben vorgestellt, die auch vor Ort ausprobiert werden konnten. Und bei den letzten Vorträgen und Diskussionen, die ich nicht mehr gesehen habe, gab es unter dem Titel Zukunft Hotellerie gestalten eine Diskussion mit Steffi Arniwanter vom Seeglück Hotel Forelle in Wildstadt, mit Tina Neudecker vom Nestlerhof und Evelyn Wild von der Wilde Eder. Und unter dem Titel Leben bedeutet Risiko fand die Abschluss-Keynote statt von Ex-Stuntfrau Miriam Höller. Die hätte mich tatsächlich interessiert, aber da war ich dann schon wieder am Weg. Ja, ich werde euch aber natürlich auch das detaillierte Programm vom ÖHV-Kongress noch verlinken in der Linksammlung und am Blogbeitrag. Von der ÖHV gibt es auch wieder eine umfassende Kongress-Fotogalerie, und ich verlinke euch auch noch die meiner Meinung nach doch ganz guten Buchtipps, die Bücher, die ich mir jetzt auch holen werde. Echt von Wolf Lotter, Wikinger Kodex von Anders Inzet und Klimawandel, Fakten gegen Fake und Fiction von Markus Watzak. Ja, und wer, das ist vielleicht noch mein Tipp zum Schluss, wer einen Hoteltipp in Graz braucht, ich kann das K36 wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich war zum ersten Mal dort, ist ein wirklich schönes Hotel, für Kunstliebhaber wahrscheinlich noch schöner, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen, direkt an der Mur und neben dem Schlossberg. Ich verlinke es euch einfach auch noch im Blogbeitrag, sehr, sehr empfehlenswert. Und das war mein kleiner oder doch jetzt etwas länger gewordener Rückblick auf den ÖHV-Kongress 2024. Ich habe ihn jetzt relativ zeitnah gemacht, damit er frisch verpackt ist, dass alle Eindrücke noch da sind. War wieder ein guter Kongress, super organisiert, einige spannende Inhalte. Natürlich bei den ein oder anderen Themen auch, haben wir schon gewusst, wissen wir eh, aber auch das brauchen wir vielleicht wieder ein bisschen plakativer dargestellt und zugetragen, und in der Branche sicher ganz, ganz wichtige jährliche Veranstaltung. Ich freue mich schon auf 2025, da findet der Kongress wieder im Jänner statt und diesmal in Innsbruck. Auch dort war er ja schon, ist schon ein paar Jahre her, aber auch dort war ich schon auf einem Kongress. Ein Punkt vielleicht noch, den ich sehr, sehr, also der mir positiv aufgefallen ist, den ich jetzt am Ende noch hervorheben wollte. Es gab bei beiden Kongresstagen also Montag, Dienstag, die zwei vollen Tage, in der Mittagspause nur ein rein vegetarisches Mittagsbuffet. Sehr schönes Zeichen, sehr mutiges Zeichen, wenn viele Hoteliers und Gastronomen vor Ort sind, aber hat mir gut gefallen, war auch durchaus sehr gut und sollte meiner Meinung nach auch so beibehalten werden in Zukunft. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe für dich, wenn du nicht beim HV-Kongress dabei warst, hast du ja ein bisschen was über die Inhalte jetzt mitnehmen können. Wenn du dabei warst, würde es mich brennend interessieren, ob du die Inhalte auch so wiedergegeben hättest, ob dir anderes hängen geblieben ist. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen? Lass es mich gerne wissen. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, lass auch gerne ein Like, ein Sternchen, eine Bewertung da. Teile ihn auch gerne weiter, wenn er für andere in deiner Umgebung interessant sein könnte. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere ihn doch bitte. In diesem Sinne, alles Liebe, einen schönen Tag noch und bis nächste Woche.